Lateinamerika, ein Kontinent im Aufbruch. Ein Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts und Dr. Martin Graf. Moderiert von Lukas Falkensteiner.
Willkommen bei unserem Podcast zu Lateinamerika. Unser heutiges, spannendes Thema ist das Land Venezuela. Als Gast und Gesprächspartner begrüße ich Nationalratsabgeordneten Dr. Martin Graf, den Lateinamerika-Beauftragten des Freiheitlichen Bildungsinstituts.
Schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Herr Dr. Graf, gleich zu Beginn, was ist einleitend zu diesem Land zu sagen? In welcher Weise unterscheidet es sich von den anderen lateinamerikanischen Ländern?
Venezuela, offiziell heute heißt es ja Bolivarische Republik Venezuela, grenzt im Osten an Guyana. Es ist ein lateinamerikanisch relativ unbekanntes Land, wo nicht Spanisch oder Portugiesisch gesprochen wird, sondern in diesem Land spricht man Englisch als offizielle Amtssprache. Im Westen grenzt es an Kolumbien, im Süden an Brasilien und im Norden an die Karibik. Also es liegt im Norden des südamerikanischen Kontinentes und hat eine ungefähre Größe von 910.000 Quadratkilometer, damit man da eine Vorstellung hat. Frankreich ist ungefähr 500.000 Quadratkilometer groß, also es ist fast zweimal so groß wie Frankreich und sagen wir 2,5-mal so groß wie Deutschland, dieses Land. Venezuela kann man im Wesentlichen in fünf Regionen festhalten. Ja. Auf der einen Seite gibt es die Anden, die Andenregion, die so einen Ost-West-Bogen von der Karibik kommend, also von der nördlichen Seite zum Nachbarstaat Kolumbien umspannt. Dann gibt es die Orinoco-Ebene im Zentrum des Landes. Der Orinoco ist einer der wasserreichsten Flüsse dieser Erde. Ich erinnere, es gibt drei Entwässerungen des gesamten Amazonasgebietes. Das ist auf der einen Seite klar, der Amazonas in den Pazifik, dann in den Südpazifik der Paraná-Fluss und in die Karibik der Orinoco mit irrsinnigen Wassermengen, der diese Gegend natürlich prägt. Dann gibt es die dritte Region, das Maracaibo-Tiefland im Nordwesten. Das ist auch sehr charakteristisch. Und schlussendlich als vierte Festlandregion das Hochland von Guyana im Südosten, das auch wiederum typische Merkmale nach sich zieht. Und dann als fünfte Region die Karibikinseln, die zu Venezuela gehören. Da gibt es wunderbare, schöne Inseln vorgelagert zum Festland, die zu Venezuela auch gehören. Aufgrund der Größe des Landes und alleine aufgrund der Beschreibung auf der einen Seite der Orinoco bis hin zu den Bergen der Anden und der Hochebene findet man in Venezuela alle Klimaarten. Auf der einen Seite tropisch feuchtes Klima, aber das geht bis ins alpine Klima mit ewigem Eis und dauerhaftem Schnee in diesem Land. Also man findet hier alles. Und das macht dieses Land auch sehr spannend und sehr schön mit riesigen Weiten von noch relativ unbewohnten oder unerforschten Gebieten. Das leitet mir schon ein bisschen über zu den Eckdaten über die Bevölkerung, ja, weil es gibt auch dort noch indigene Völker, die in Buschregionen leben, die kaum Berührungspunkte zur Zivilisation, wie wir sie kennen, auch pflegen. Wahrscheinlich gibt es 35 bis 40 Millionen Venezolaner, aber leben tun in dem Land vielleicht noch 25 Millionen. Es hat immer schon sehr viele Auslandsvenezolaner gegeben in den Umlandregionen, aber bis Amerika oder auch Europa hingehend hat es immer wieder die Menschen verschlagen. Wir leben viele in Brasilien, in Kolumbien etc. schon historisch bedingt. Aber Millionen von Venezolanern sind aufgrund der letzten politischen Vorkommnisse der letzten 10 Jahren haben das Land verlassen. Und daher weiß man nicht so genau, wie viele Menschen dort jetzt noch leben. Man schätzt zwischen 25 und 28 Millionen Einwohner.
Da kommen wir gleich zu einer sehr spannenden Frage. Wie ist dieses Land politisch aufgestellt? Wer regiert dort und wie hat es sich im Laufe der Zeit entwickelt?
Naja, da muss man vielleicht noch einen Punkt zur Bevölkerung sagen. Mehr als 50% der Menschen sind dort Mestizen, also Mischvolk zwischen Europäern und indigenen Völkern. 42% sind dort Europäer, was für ein lateinamerikanisches Land ein hoher Prozentsatz ist. 4% Afrikaner und 3% noch Indigene gibt es dort, und die Indigenen sind noch in 35 verschiedenen indigene Gruppen eingeteilt, grosso modo. 85% aller Menschen in Venezuela leben, aber in der Küstenregion im Norden des Landes. Aus dem kann man schon ermessen, wie dünn besiedelt die größten Teile Venezuelas schlussendlich sind. Also im Norden und in den Städten leben 85% der Menschen, und andere Landstriche sind nahezu unbesiedelt. Wenn wir jetzt zur Politik kommen, muss man vielleicht ein bisschen historisch ausholen. Von der Unabhängigkeit her hat sich Venezuela 1821 schlussendlich über die bolivarischen Befreiungskriege diese Region für unabhängig erklärt, allerdings in der Republik Großkolumbien. Da hat das dazugehört, 1821 unabhängig von Spanien, aber als Teil Großkolumbiens, wo durch die bolivarischen Befreiungskriege die Unabhängigkeit herbeigeführt wurde. Und solange Simon Bolivar auch gelebt hat, hat es auch zu Großkolumbien gehört. Er ist dann im Jahre 1930 gestorben, und wenige Tage nach seinem Ableben hat sich Venezuela 1930 dann für selbstständig erklärt. Also die Geschichte der Unabhängigkeit ist noch relativ jung, auch in Venezuela, und es war nicht wirklich ausgeprägt, die Selbstständigkeit nach Simon Bolivar, weil es folgten dann, und man muss das fast im Zeitraffer erzählen, weil es sind sehr bewegte Zeiten gewesen, immer schon in Venezuela, es folgten eine Reihe von Bürgerkriegen und Revolutionen. Und es wechselten sich Diktaturen eigentlich ab, man kann das sagen, fast bis nach dem Zweiten Weltkrieg, bis 1947, immer ganz wenig unterbrochen, waren das mehr oder weniger verschiedene Diktaturen, entweder zivile Diktaturen oder militärische Juntas, die dort an der Macht waren, mit mehr oder weniger Volksbeteiligung bzw. parlamentarischer Beteiligung. Aber ich würde mal sagen, über ein Jahrhundert lang haben sich die Diktaturen dort die Hand gegeben, und erstmals ist ein direkt vom Volk gewählter Staatsoberhaupt oder Präsident, Regierungschef, 1947 dann implementiert worden, direkt vom Volk gewählt. Das war der Rómulo Gallegos, und der hat die Diktaturen, die bis dahin geherrscht haben, abgelöst. Aber er ist bereits schon wieder 1948, also nach einer kurzen Zeitspanne, vom Militär geputscht worden. Und diese Militärjunta war de facto bis 1958 an der Macht und hat das Land regiert. Unterstützung auch des Establishments dort. Nach dieser Militärjunta folgte bis 1982 ungefähr eine relativ gute demokratische Entwicklung. Und die ist einhergegangen gleichzeitig mit der Entwicklung der Erdölindustrie und der enormen Exporte. Also man sagt ja, Venezuela ist das Land mit den größten Erdölreserven dieser Erde, und das hat dieses Land auch in dieser Zeit geprägt, reich gemacht, und es konnten sich demokratische Strukturen entwickeln, und es entstand ein relativer Wohlstand mit einer entsprechenden Verteilungspolitik, wie wir sie vielleicht in Europa kennen, also durchaus damals die goldenen Zeiten, und einer relativen politischen Stabilität im demokratischen Sinne, relativen, ja. Das war mehr oder weniger der Ursprung der demokratischen Bewegung in Venezuela, und es kam, wie es kommen musste. Mit dem ersten Preisverfall am Ölsektor war diese doch sehr monotheistisch ausgeprägte Industrie, Erdölförderung und Exporte, mehr oder weniger abhängig das Land von diesem Umstand und wie die Erdölpreise dann auch bis ins Jahr 1983 eingebrochen sind, brachen auch die Einnahmen weg für dieses Land und es folgte dann eine lang andauernde Wirtschaftskrise in der Mangelung auch von anderen Wirtschaftszweigen. Man hat so ziemlich alles vernachlässigt aufzubauen. Gibt dort nicht einmal wirklich eine funktionierende, großflächige Landwirtschaft. Das Land ist, obwohl es ein total fruchtbares Land ist, nicht in der Lage, sich selbst zu ernähren, muss de facto alles importieren, um die Menschen zu ernähren, was solange man die Erdölexporte sprudeln hat lassen können und auch die Einnahmen entsprechend waren, weniger Rolle gespielt hat. Und in diesem Zusammenhang hat es natürlich Auseinandersetzungen gegeben. Die Korruption ist enorm gewachsen, auch schon damals. Die Auslandsverschuldung ist enorm gewachsen durch den Verfall des Erdölpreises. Die Eliten in diesem Lande betrieben eine Misswirtschaft, die gekennzeichnet war durch Fehlinvestitionen, massive, eine katastrophale, mangelhafte Bildungspolitik und eine fehlende Gesundheitsversorgung im Lande führten letztlich zu einer Inflation von im Durchschnitt immer 70-80% und einer Währungskrise mit einer enormen Auslandsverschuldung und schlussendlich dann zu Bankencrashs. Und diese Zeit war eben die Geburtsstunde des Chavismus, des Hugo Chavez, der bereits als Militär, selbst ein Militär gewesener Oberstleutnant, in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts das Movimento Quinta Repubblica, also die Bewegung Fünfte Republik, hat mehrere Putschversuche, die alle gescheitert sind, niedergeschlagen. Aber er war mehr oder weniger der Volksheld. Er hat versprochen, die Korruption zu bekämpfen, direkt demokratische Instrumente einzuführen und eine nationale Unabhängigkeit der Ökonomie einzuführen in diesem Land, weil die Industrie, die es gegeben hat, natürlich dominiert war vom ausländischen Kapital, hauptsächlich von US-Amerikanern. Und mit diesen Versprechen hat er diese Bewegung, dieses Movimento Quinta Repubblica wachsenden Zulauf bekommen. Er war zeitlebens ein begnadeter Polemiker, Demagoge und auch Redner und hat es verstanden, die Menschen in diesem Punkt auf seine Seite zu ziehen. Und zuerst hat er es versucht, über den Putsch, wie ich bereits gesagt habe, an die Macht zu kommen und dann hat er versucht, die gesamte Gemengenlage in dem Land, das zunehmend am Boden gelegen ist, auf demokratischen Wege zu erreichen. Und mit seinen Wahlversprechen sind ihm natürlich die Scharen nachgelaufen und er wurde dann schlussendlich 1998 bei der Präsidentschaft mit 56% der Stimmen zum Präsidenten gewählt und war dann einmal intronisiert. Und wie es so ist, war er zwar ein beliebter Präsident in der Anfangsphase gleich einmal, aber seine Versprechen umzusetzen, das ist natürlich dann auch immer schwierig. In weiterer Folge hat er sich immer wieder wählen lassen, sehr manipulierte Wahlen und Abstimmungen, welche schlussendlich immer zu einer hauchdünneren Mehrheit für den Chavez geführt haben, obwohl international schon klar war, dass die Wahlen zum großen Teil manipuliert, zum Teil gefälscht wurden. Im Wesentlichen hat sich Chavez an der Macht durch seine manipulierten Wahlen gehalten, gestützt auch vom Militär. Er hat auch die Höchstgerichte erweitert, indem man von 20 Höchstrichtern auf 35 erweitert hat. Da waren dann 15 Parteigänger vom Chavez drinnen. Damit hat er sukzessive auch die Justiz in seine Gewalt bekommen. Er hat den Staat umgebaut und es wurde zunehmend eine zivile Diktatur daraus gestützt auf die Armee. 2010 wurde er nochmal wiedergewählt, allerdings gab es schon große Schwierigkeiten und die Erdölpreise sind ja auch sehr niedrig geblieben. Das Land war unter Sanktionen gesetzt und hat wenige internationale Unterstützerstaaten noch als Freunde gehabt. 2010, das ist vielleicht auch signifikant, hat er eigentlich nur mehr eine hauchdünne Mehrheit im Parlament auch besessen. aber weil er die Zweidrittelmehrheit eben verloren hat, das Wahlrecht wurde ja auch sehr manipulativ gesetzlich geregelt, also schon fast ein Mehrheitswahlrecht, wo man mit 45% der Stimmen durchaus zwei Drittel haben konnte, aber trotz all dieser Maßnahmen hat er dann nur eine hauchdünne Mehrheit im Parlament gehabt und bevor das neue Parlament angelobt wurde, hat sich Chavez von der scheidenden Parlamentsmehrheit, die nur satte Zweidrittelmehrheit gehabt haben, Sondergesetze beschließen lassen, die es dem Chavez erlaubten, für den Zeitraum von 18 Monaten am Parlament vorbei zu regieren und quasi Gesetze zu erlassen und dies ihm im Amt zu halten. Und das hat Chavez natürlich ausgenutzt, um das Wahlrecht wieder zu seinen Gunsten für seine Parteigänger zu ändern. Am 7. Oktober 2012 war dann schlussendlich seine letzte Wahl. Er ist ja dann 2013 gestorben. Er ist zum dritten Mal aufgrund der beschriebenen Rahmenbedingungen zum Präsidenten gewählt worden und ist aber am 5.3.2013 gestorben. Mit all diesen Manipulationen, auch im rechtlichen, verfassungsrechtlichen Bereich, ist es dann dem Nicolas Maduro, den Chavez noch als seinen Wunschnachfolger eingesetzt hat, hauchdünn mit 50.78% der Stimmen noch gewonnen. Das Ergebnis wurde sowohl national als auch international nicht anerkannt, weil es Manipulationen gegeben hat. Er regierte quasi mit einem nicht legitimierten Wahlergebnis weiter und es waren die Unruhen immer größer, sodass am Ende 2015 er es nicht mehr aufhalten konnte, dass es trotzdem zu Parlamentswahlen, die sehr entscheidend für die weitere Entwicklung gewesen sind, gekommen ist. Und zwar im Jahr 2015 wurde dann gewählt und trotz aller Manipulationsversuche, trotz aller Wahlbehinderungen für die Opposition ist ein Oppositionsbündnis aller anderen Parteien entstanden, die dann letztlich bei der Parlamentswahl 2015 die Zweidrittelmehrheit, also gegen Maduro, erzielt hat. Die oberste Wahlbehörde, die obersten Gerichte waren ja schon umgedreht von Chavez und dann schlussendlich Maduro und der hat dieses Wahlergebnis nicht anerkannt und hat das auch über seine Vertrauensleute im obersten Gerichtshof diese Wahl für ungültig erklären lassen. Er regierte mehr oder weniger mit Dekreten weiter, neben einem Parlament, das in Wirklichkeit begonnen wurde, schon langsam auszuschalten. Dann hat es einen Verfassungsstreit gegeben, Rechtsstreitigkeiten, politische Auseinandersetzungen, Demonstrationen mit vielen Toten, politische Verfolgungen und vieles andere mehr. Schlussendlich ist es so gewesen, dass dieser Streit sich entzündet hat an drei unabhängigen Mandataren, die nicht zu dieser oppositionellen Plattform gehört haben, sich aber der Plattform angeschlossen haben und dadurch gab es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Und damit überhaupt das Parlament sich etablieren konnte und weiterarbeiten konnte, sind diese dann zurückgetreten, diese drei, weil sie gesagt haben, sie wollen nicht der Anlassfall sein, das Parlament aufzulösen. Dadurch haben sie keine Zweidrittelmehrheit gehabt und es war eigentlich ein politischer Fehler der Opposition, aber diese Lücke hat Maduro ausgenutzt, um letztlich sich in Szene zu setzen. Das Parlament ist ja zusammengetreten und der Juan Guaido hat sich dann als Präsident interimistisch ausgerufen und wurde auch von vielen Staaten Amerika, der Europäischen Union und vielen Nachbarstaaten anerkannt als neuer Präsident, aber der de facto keine Gewalt und keine Macht hatte. Der Maduro hat damit reagiert, dass er das Parlament aufgelöst hat, indem er das Zusammentreten mit militärischer Gewalt des Parlaments verhindert hat und nur mehr seine Parteigänger, die sozialistischen Mandatare ins Parlament gelassen hat. Und dort wurde der Juan Guaido abgewählt als Präsident und ein neuer wiedergewählt und dann sofort das Parlament aufgelöst und anstelle dieses Parlaments noch mit Beschlusslage eine Nationalversammlung, die entsendet wird von den Kommunen, von den Interessensgemeinschaften, vom Militär, also letztlich alles von Maduro bestimmt, ein verfassungsgebender Nationalkongress, der eingesetzt wurde, den hat der Maduro dann einberufen lassen und hat sich dann vom Präsidenten dieser Nationalversammlung, hat er sich dann angeloben lassen als Präsident. Also mit einem Wort, das Land ist in einer politischen Krise, in einer wirtschaftlichen Krise und wird despotenhaft von einer linksextremistischen Militärdiktatur unter ziviler Führung von Maduro derzeit geführt.
Kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema. Wie steht es in diesem Land um die Bildungspolitik?
Ist nicht loszulösen von der allgemeinen Situation, aber vielleicht in diesem Bereich. Es gibt natürlich ein relativ schlechtes Bildungssystem. In der Zeit vor Chavez und mit kubanischer Hilfe wurden und auch mit den Petrodollars, die man erzielt hat in der Anfangsphase, wurden natürlich bildungspolitische Akzente gesetzt. Alles ideologisch indoktrinierte Akzente. Also es wurden neben Schulen übers ganze Land hinweg auch Universitäten implementiert. Ich habe mir das selbst persönlich im Jahr 2012 angeschaut. Da hat es Universitäten gegeben unter einem maoistischen Führer, Rektor sozusagen, wo mit Hilfe der Kubaner man vom Analphabeten innerhalb von 3 Jahren, um ein Beispiel zu nennen, zum Mediziner ausgebildet wurde. 3-jährige Universität vom Analphabeten bis zum Mediziner, aber immer streng mit der Mao-Bibel in der Hand. Also politische Kader wurden da gezüchtet im Schulwesen auch bis hin zur Universität und diese Leute wurden dann aufs breite Land. Es gab ja eine Versorgungskrise auch im gesundheitlichen Bereich, verschickt quasi als Politfunktionäre auf der einen Seite, die auch Gesundheitsvorsorge betreiben. Das ist jetzt in einem weit entlegenen Dorf, wo es überhaupt keine Krankenversorgung oder Ähnliches gegeben hat, vielleicht jetzt ein Fortschritt, dass zumindest jemand, der auf einem Niveau, sagen wir jetzt einmal eines medizinisch-technischen ausgebildet oder Krankenschwester-Niveau ausgebildet ist, dort hilfreich sein kann. Aber in erster Linie waren das Politideologen, die die Botschaft und das System vom Chavismus dort zu verbreiten hatten und auch letztlich bis hin zum Spitzelwesen, was wir ja heute auch sehen. Insofern leidet das Bildungssystem dort. Man muss sagen, war früher sind 40% der Kinder nie zur Schule gegangen, vor Chavez vielleicht. Ja. Nicht zur Schule gehen heißt nicht Analphabet zu sein unbedingt. Man kann sich das auch woanders aneignen. Ist diese Zahl sicherlich nicht wesentlich gestiegen? Es wird nicht allzu viele Analphabeten mehr geben, aber eine breite bestehende Bildung im klassischen Sinne gibt es nicht und wenn, dann immer gepaart mit ideologischer Indoktrinierung, quasi so wie früher in der Sowjetunion oder anderen Ländern musste man schon ein Parteigänger sein, um überhaupt eine Bildung genießen zu können. Das wurde jetzt ziemlich abgelöst, weil man darf eins nicht vergessen, international hat Maduro und dieser Chavismus für viel Aufregung gesorgt in den Jahren 2016, 17, 18, 19 und man hat immer so mehr oder weniger das Gefühl gehabt, es wird dort zu einem Machtwechsel irgendwann vielleicht doch kommen, weil international auch sehr stark versucht worden ist, den demokratischen Kräften zum Durchbruch zu verhelfen. Aber mit Ausbruch der Pandemie letztlich, dieser weltweit umspannenden Corona-Pandemie und der aufbrechenden anderen Krisen ist das aus unserem Fokus gerückt. Also dass dort 7, 8, 9 Millionen Menschen auf der Flucht vor diesem Regime ins Ausland geflüchtet sind, auf der Flucht sind, dass dort, man sagt heute, rund 600 politische Aktivisten, oppositionelle Aktivisten in Gefängnissen sitzen, dass das Parlament ausgeschaltet ist, dass es dort de facto eine Militärregierung gibt, die allumspannend ist, ja, und tausende Menschen ihr Leben verlieren, nur weil sie politisch andere Ansichten haben. Das ist ja die Realität, aber die Weltgemeinschaft hat das etwas aus dem Fokus verloren. Wie versucht jetzt Maduro, den Hunger, das Bildungswesen zu verbessern? Er hat 2019 eingeführt so eine Heimatkarte. Ja, das hat natürlich einen spanischen Namen, aber es ist de facto eine Heimatkarte. Mit dieser Heimatkarte muss man sich mit seinen Personaldaten identifizieren. Die werden alle erfasst, bis hin zur politischen Parteizugehörigkeit muss man da angeben. An dieser Heimatkarte, wo man auch seine Social Media Accounts bekannt geben muss und so weiter, nur wenn diese korrekt ausgefüllt ist, also der Staat alle Daten von den Privatpersonen bekommt, hat man mehr oder weniger Zugang zu diversen Leistungen des Staates. Auf der einen ist eine Bezugskarte für Lebensmittel, weil Lebensmittel ja an sich, es gibt ja kein Geld mehr, das einen Wert darstellt, berechtigt Dinge und Waren einzukaufen, bis hin, ob man zur Schule gehen kann und wenn ja, zur welchen Schule, oder ob man auf eine Universität gehen kann und wenn ja, auf welche Universität. Das ist die allumfassende Heimatkarte. Sogar die Kommunisten in Venezuela haben dies kritisiert, weil man ja mit dieser Heimatkarte zwei Arten von Menschen, zwei Klassen von Menschen letztlich herausbildet, die überhaupt einen Zugang sehr geordnet und überblickt zu irgendetwas bekommen, und diejenigen, weil wenn man diese Karte nicht ausfüllt, nicht besitzt und sich nicht, ist man ja ausgeschlossen von all diesen Zuwendungen, und es kann ja nicht abhängig sein, sagen sogar die Kommunisten, dass Menschenrechte können nicht abhängig sein davon, ob man Karten besitzt oder auch nicht. Das geht heute alles leider Gottes unter in der allgemeinen konfliktgeladenen Welt. Diejenigen, die im Land bleiben müssen, sind dazu verdonnert, den Mund zu halten, weil in dem Moment, wo man aufbegehrt, man bis hin zum Tod zu rechnen hat. Also diese Diktatur dort steht viel zu wenig unter Beobachtung der internationalen Gemeinschaft, und da müsste man etwas tun. Wenn die elementarsten Lebensbedürfnisse nicht mehr befriedigt werden können von der Staatsgewalt für die allgemeine Bevölkerung, dann ist die Frage, wie das Bildungssystem sich dort darstellt oder nicht, mehr wie sekundär oder gar nicht im Fokus der Leute, weil die laufen täglich ums nackte Überleben. Und das ist der Zustand, in dem sich derzeit Venezuela befindet. Und ich bin gespannt, wie lange die Weltöffentlichkeit da noch wegschaut.
Herr Dr. Graf, ich bedanke mich bei Ihnen für die Einblicke und freue mich schon auf den nächsten Podcast.
Dankeschön und alles Gute.